Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Achim. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Stimmung in Deutschland mies ist. Unser Land steckt in der schwersten strukturellen Krise seit der Gründung der Bundesrepublik 1949. Über 70% der Deutschen sind mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Kanzler Friedrich Merz ist noch unbeliebter als sein Vorgänger. Und von all dem profitiert in der Regel die AfD. Im aktuellen Deutschland-Trend liegt sie vor der CDU. In Sachsen-Anhalt kommt sie aktuell auf über 40%. Man könnte auch sagen, der Patient Deutschland liegt im Koma auf der Intensivstation. Darüber möchte ich in dieser Folge mit Dirk Roggenbach sprechen, mit dem ich ja wöchentlich sehr lange und intensive Telefonate führe, bei denen wir uns über viele Themen austauschen. Hallo Dirk, schön, dass du dabei bist.
Hallo Achim.
Ich bin gestärkt mit Kaffee und Bienenstich. Ich hoffe, du auch.
Nein, ich esse keinen Bienenstich. Ich habe mir aber einen schönen Nusskuchen gegönnt.
Den esse ich wiederum nicht. Okay, also Deutschland liegt auf der Intensivstation und Bundeskanzler Friedrich Merz ist gewissermaßen der Chefarzt, der sich um das Wohl des Patienten kümmert. Ist er ein Arzt deines Vertrauens?
Nicht wirklich. Also es ist ja auch kein Geheimnis, das berät mir ja auch jede Woche in unseren Gesprächen, dass ich so ein gewisses, ich sehe einen Verlust an Grundvertrauen in die Politik. Und das sehe ich bei mir eigentlich schon seit vielen Jahren. Und das ist mit der jetzigen Regierung, hat sich das noch einmal verstärkt. Das hat natürlich sehr, sehr viele Gründe, darüber werden wir gleich wahrscheinlich auch noch sprechen, aber ich glaube, dass ich da nicht so allein bin mit meinem Empfinden.
Ja, das Grundvertrauen in die Politik ist verloren gegangen, sagst du, das hört man ja immer wieder mal, warum könnte es verloren gegangen sein, woran könnte das liegen?
Ich denke, das liegt zum Beispiel auch an den falschen Versprechungen, die halt getätigt worden sind. Also wir erinnern uns jetzt die letzte Bundestagswahl. Es gab ja diverse Wahlsendungen im Fernsehen. Und wenn sich dann ein Bundeskanzler, der damals auch kein Bundeskanzler war, sich hinstellt und große Versprechungen macht und dann im Nachhinein sich das alles umdreht, das erzeugt natürlich dann auch bei den Leuten, bei den Wählern Frust. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die wir schon seit Jahren sehen. Ich meine, es ist jetzt nichts Neues, dass als Kanzlerkandidaten etwas versprechen, was sie in der Regel nicht halten können. Aber in diesem Fall war es ja wirklich was ganz Neues. Da wurde etwas versprochen und dann ist genau das Gegenteil passiert. Und das ist natürlich eine Geschichte, die darf nicht sein, weil das ist Frust, das ist natürlich auch so ein bisschen Enttäuschungspotenzial und wir haben ja gesehen in den Ergebnissen, das dient eigentlich dann nur einer anderen Partei.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, welches Versprechen du konkret meinst?
Also das Einfachste ist das mit diesen Schulden. Also er hat ja in jeder Sendung gesagt, wenn er drankommt, wird es keine Neuverschuldung geben. Und dann ist ja genau das Gegenteil passiert und das noch in einer Größenordnung, die es vorher noch nie gab. Und ich glaube, das war natürlich eine Sache, die hat bei den Wählern, die ihn auch gewählt haben, vielleicht auch aus diesem Grund ein sehr großes Misstrauen erzeugt.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob er sich jemals öffentlich dazu geäußert hat, ob er die Wählerinnen und Wähler da getäuscht hat oder ob er versucht hat, das irgendwie ins rechte Licht zu rücken. Aber wir erinnern uns tatsächlich daran, dass er, bevor er gewählt wurde, gesagt hat, dass er wohl mutmaßlich auch an der Schuldenbremse festhalten will und dass es keine weiteren Schulden mit ihm als Bundeskanzler geben wird. Und ich wenige Tage später dann 500 Milliarden Rekordschulden. Und da könnte man dann schon mal auf schlechte Gedanken kommen, ne? So dass man sich die Frage stellt, ja, warum habe ich ihn dann gewählt?
Naja, und das Gravierende an der ganzen Geschichte war ja, dass er das doch mit dem alten Bundestag verabschiedet hat, bevor der neue überhaupt erstmal in Kraft getreten ist. Und das hatte dann nochmal so ein besonderes Geschmäckle halt.
Habe ich eine ganz steile These zu. Ich meine, es war ja schon unter der Ampel der Wunsch der SPD, ne, die Schuldenbremse zu lockern. Da hat ja die FDP den Daumen drauf gehalten. Christian Lindner hat gesagt, mit mir als Finanzminister wird es keine Lockerung der Schuldenbremse geben. Mit mir wird es auch keine weitere höhere Verschuldung geben. Letztendlich nicht auch das hat ja zum Ende der Ampel geführt. Ja, und ich meine, das war doch ein kluger Schachzug von Friedrich Merz, ne? Zu sagen, so jetzt bin ich als Bundeskanzler gewählt und jetzt mache ich nochmal schnell gemeinsam mit der SPD ein Paket klar, wo wir 500 Milliarden Euro Neuschulden machen können. Zumal ja auch feststand, dass er ja sowieso mit der SPD gemeinsam weiterregieren will. Also könnte man doch auch sagen, er hat einfach keine Zeit verloren.
Ob das klug war, das möchte ich jetzt nicht bewerten. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir natürlich Schulden machen mussten, weil die Aufgaben, die Gelder, die es fließen müssten, es muss ja so vieles instand gesetzt werden in Deutschland. Das kannst du auch nur mit neuen Schulden machen, anders ist es gar nicht zu bewerkstelligen.
Ich stelle mir nur eine ganz interessante Frage. Wir haben 500 Milliarden, man spricht ja nicht von Schulden, es ist ja Sondervermögen. Also man hat 500 Milliarden Euro Sondervermögen zur Verfügung. Trotzdem klafft eine milliardengroße Lücke im Haushalt von Lars Klingbeil. Und diese Lücke wird in den nächsten Jahren auch noch immer größer werden. Jetzt stelle ich mir die spannende Frage, wie wäre man denn überhaupt nach vorne gekommen, hätte man diese 500 Milliarden Euro gar nicht aufgenommen?
Ich befürchte, wir wären dann wieder in den bekannten Stillstandmodus gekommen, in dem wir ja schon seit Jahren drinstecken. Und ich glaube, dass, ich meine, wir sehen es ja hier in NRW, die Brücken müssen gemacht werden, die Autobahn, die Straßen, es muss sehr viel Geld investiert werden in die Bahn, es läuft nicht wirklich. Die Bahn, wir haben ja so ungefähr 10 Jahre Rückstand, wenn ich das so richtig lese. Das bedeutet, das ist halt viel, viel Geld, aber wir müssen das machen, um halt auch unsere Infrastruktur wieder in Gang zu setzen. Und dieses, wir gucken auf die Zahlen, wir wollen bloß kein Minus machen, damit kommen wir nicht weit.
Jetzt kann man natürlich über mehr reden als nur die Brücken und die Autobahnen. Ne? Wir reden ja auch über die Bildung in Deutschland, wie viel Geld wird in die Schulen investiert, wie viel Geld wird in Familien investiert, in die Förderung unserer Kinder, in Kitas. Das sind Beispiele öffentlicher Nahverkehr und so weiter. Das sind aber auch, glaube ich, Fragen, die nicht erst jetzt seit einem Jahr auftauchen, sondern die kann man sich ja schon sehr, sehr lange stellen. Also man kann das ja jetzt nicht Friedrich Merz anlasten, dass es an allen Ecken und Kanten so schlecht läuft, weil er ist ja erst seit knapp über einem Jahr Kanzler.
Nein, das ist wirklich ein Problem, das gibt es schon seit Jahrzehnten und das gab es auch schon zu Zeiten von Helmut Kohl. Ich meine, wir kennen ja diese Geschichte mit dem Aussitzen und das war auch bei Helmut Kohl. Ich kann mich wirklich sehr gut erinnern an die Zeit von 94 bis 98, das war ja seine letzte Amtszeit. Da hat man ihn ja auch so ein bisschen als den Aussitzkanzler genannt, weil halt alles sehr, sehr schleppend ging, es wurde wenig getan. Und das Ergebnis hat sich dann ja fortgezogen. Mit Schröder kam dann eine andere Politik, aber auch in dem Bereich wurde da ein wenig geändert. Dann kam halt Merkel und es ist insgesamt viel zu wenig passiert, das muss man sagen. Also die Gelder, die wirklich dafür fließen mussten, die wurden einfach von der Bundesregierung nicht freigemacht. Und das Ergebnis haben wir nun. Und wenn ich noch etwas sagen darf zu meiner Zeit, ich bin ja in die Schule gegangen, in den 80ern. Und ich kann mich wirklich sehr gut entsinnen an diese Zeit. Wir hatten Schulklos, die waren versifft, es war kein Toilettenpapier, die Fliesen waren besprüht, die Klos waren teilweise überlaufen, das Wasser stand mitten im Flur. Also ich kann mich entsinnen an sehr, sehr schlechte Zustände an unseren Schulen. Und da war die Gesamtschule, wo ich war, kein Einzelfall.
Also ich bin in den 1970er Jahren zur Schule gegangen und wir waren untergebracht in Gebäude aus dem vergangenen Jahrhundert gefühlt. Also ich glaube, dieses Problem, da schleppen wir ja schon lange mit uns mit. Nochmal zurück zu Friedrich Merz, weil er ja immer wieder kritisiert wird und weil er ja so unbeliebt ist in der Bevölkerung und alle sagen irgendwie, der kriegt nichts gestemmt. Ich meine, er hat ja auch einen riesen Bremsklotz am Bein, die SPD nämlich, finde ich.
Natürlich steckt die SPD in einem schweren Dilemma. Man sieht es ja nicht nur an den Ergebnissen. Ich glaube derzeit bei ungefähr 11 oder 12%. Ist das richtig? Ja, ne?
Ich glaube so 12%, ja.
Ja, das heißt, sie verlieren ja immer mehr Mitglieder und sie verlieren ja auch immer mehr Zustimmung innerhalb des Volkes. Und das Problem ist natürlich, dass die SPD versucht, sich zu profilieren. Das ist in diesen Zeiten natürlich schwer, weil die SPD auch über viele Schatten springen muss. Also zum Beispiel Verlängerung der Arbeitszeit, des Renteneintrittsalters. Das sind ja alles Sachen, das sind eigentlich keine wirklichen Themen der SPD. Aber natürlich müssen sie sich öffnen. Und ich glaube, die Angst vor der Belanglosigkeit, der ist bei der SPD deutlich anzumerken. Es ist natürlich auch das Problem des Kanzlers. Er braucht die SPD. Natürlich könnte er jetzt eine Minderheitsregierung machen, aber das ist, glaube ich, kein gutes Modell. Das heißt, er ist auf die Zusammenarbeit mit der SPD angewiesen. Und die SPD braucht aber die CDU, um überhaupt noch sich deutlich erkennbar zu machen. Also insofern, ich glaube, beide leiden darunter, aber es gibt keine andere Möglichkeit.
Naja gut, dass beide einander brauchen, ist ja nicht verkehrt. Das hat es ja schon immer gegeben. Ne? Deswegen geht man ja eine Koalition ein, weil man den Koalitionspartner braucht. Das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber ich habe es ja gerade schon erwähnt, die AfD, ne, ist auf dem aufsteigenden Ast. Und das ist, Markus Söder hat das ja sehr schön vor der Bundestagswahl gesagt. Ne? Er sprach von der letzten Patrone, die wir jetzt haben. Also übersetzt auf Deutsch heißt das, wenn wir es jetzt nicht gewuppt kriegen, dann war's das. Dann sitzt die AfD in der Regierungsmacht. Und umso leichtfertiger finde ich es, dass sich dann zwei Volksparteien nicht einigen können in wesentlichen Punkten und damit im Grunde genommen der AfD ja in die Hände spielen. Weil ich meine, das Gezanke ist ja jetzt das gleiche wie in der Ampel. Also, ne? Im Grunde genommen, der eine sagt Hü, der andere sagt Hott. Drumherum eine AfD, die immer stärker wird. Und man könnte ja auf CDU- und SPD-Seite auch sagen, so, wir müssen das jetzt wirklich gemeinsam gewuppt kriegen und den Leuten im Volk zeigen, dass wir es können. Aber ich habe nicht unbedingt den Eindruck, dass sie es tun. Und wenn die SPD jetzt hergeht, wie du sagst, und versucht halt eben sich über Wasser zu halten, ist das, glaube ich, politisch kein kluger Schachzug.
Also ich denke, das ist jedem Bundesbürger klar, dass wir Reformen brauchen und dass es Einschnitte gibt für jeden. Ich glaube, das ist auch wirklich bei dem letzten Menschen angekommen. Die Politik tut sich schwer mit diesen Reformen, weil sie weiß, dass sie halt dann ihr Wählerklientel teilweise auch verprellen muss. Und nur Angst ist kein guter Ratgeber, genau, also gerade in der Politik. Die Menschen erwarten ja auch von den Regierenden, dass jetzt diese Reformen kommen. Weil letztendlich, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, laufen wir in eine sehr dunkle Zeit hinein. Ne? Also insofern sind sie quasi jetzt im Vollzug, mehr oder weniger. Das Problem ist natürlich diese unterschiedlichen Ansätze CDU und SPD. Ich meine, du hast das ja gesehen, als der Kanzler bei der Veranstaltung, wo er ausgebuht wurde. Da stand er am Rednerpult, wie es ja so seine Art ist, immer etwas den Kopf nach oben und dann sagt er, das ist reine Mathematik. Ich meine, das sind so Sätze, die können natürlich nicht gut ankommen, weil ich glaube, das ist jedem Arbeiter bewusst, dass er auch zahlen muss, dass es auch ein bisschen an seinem Lohn kratzen wird, dass wahrscheinlich auch die Lohnsteigerungen nicht mehr so stark sein werden in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, man erwartet dann schon vom Bundeskanzler etwas Mitgefühl. Und das ist halt so sein großes Problem. Also als Bundeskanzler ist, ich sag mal so meine persönliche Meinung, als Bundeskanzler macht er keine besonders gute Figur. Das fängt schon an, so wie er sich gibt, so wie er spricht. Er hat immer noch nicht verstanden, dass er Bundeskanzler ist. Er muss ja alle Schichten vereinen, also die Armen genauso wie die Mittleren und die Reichen. Er ist ja ein Bundeskanzler für alle. Und bei ihm hat man immer so den Eindruck, dass er mehr oder weniger nach oben schielt, weil das ist seine Base quasi. Und er kann halt mit den anderen Schichten wenig anfangen. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, was ihm natürlich sehr, sehr schwer zusetzt. Das sieht man ja auch dann an seinen Beliebtheitswerten.
Jetzt ist es natürlich schwierig, über jemanden zu urteilen, wenn er sich dazu nicht äußern kann. Ich meine, wir sind die, glaube ich, allerletzten in dieser Nation, die ein Urteil über Friedrich Merz fällen sollten und können. Wir können das ja nur aus unserer persönlichen Wahrnehmung heraus beurteilen. Ich würde jetzt dem Kanzler nicht unterstellen wollen, dass ihm das Wohl und das Schicksal der Geringverdiener in diesem Land egal ist. Also das würde ich jetzt so nicht sehen. Aber bleiben wir doch mal beim konkreten Beispiel, weil du gerade gesagt hast, Reformen. Also eine der größten und wichtigsten Reformen wird die Rentenreform sein. So, das hat man ja jahrzehntelang verschlafen. Das ist also jetzt auch kein Verschulden von Friedrich Merz, sondern das können sich Angela Merkel und Olaf Scholz und auch Gerhard Schröder genauso gut in die Haare schmieren, weil sie ja auch alle mal Kanzlerin oder Kanzler waren. So, und jetzt soll es der Friedrich richten. Und jetzt sind wir alle mal gespannt, ne? So Ende Juli vielleicht wird dann ja ein Konzept für eine Rentenreform vorgelegt. Und da dürfte doch relativ klar sein, dass eine Rentenreform nicht ohne tiefe Einschnitte bei jedem Einzelnen von uns geht.
Das ist richtig. Also es wird auf jeden Fall zu Einschnitten kommen. Es wird auch zu Einbußen kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel auch die Rentenerhöhungen nicht mehr so stark sein werden, wie es jetzt noch aktuell der Fall ist. Das heißt, die Arbeitszeit wird wahrscheinlich auch höher gehen. Und das Renteneintrittsalter wird ja, ich meine, das merkt man ja jetzt mittlerweile auch schon. Ich habe gerade gestern gelesen, dass auch die Bärbel Bas gesagt hat, sie wäre offen für einen höheren Renteneintrittsalter. Das heißt also, selbst bei der SPD ist es jetzt auch schon angekommen. Das wird auf jeden Fall sein, dass die Menschen halt länger arbeiten müssen. Nicht alle, aber manche in den Berufen, wo es halt geht und wo die Arbeitgeber sie auch wollen.
Ja, dann sind wir aber da schon wieder bei der Zufriedenheit und bei der Unzufriedenheit. Ich meine, das Schöne bei Angela Merkel war ja, dass sie möglichst wenig verändert hat, den Menschen möglichst wenig zugemutet hat. Sie hat dafür gesorgt, dass wir günstiges Gas aus Russland bekommen, damit wir alle schön heizen und duschen können. Und das führt natürlich zu einer gewissen Zufriedenheit. So, jetzt haben wir ja in den letzten Jahren völlig andere Verhältnisse. Na, der Ukraine-Krieg hat die Energiepolitik komplett auf links gezogen. Die USA sind nicht mehr diejenigen, die sagen, wir stehen auf jeden Fall an eurer Seite und werden euch im Ernstfall verteidigen. Ihr müsst zusehen, wie ihr damit selber klarkommt. Das heißt ja im Klartext Sondervermögen für die Bundeswehr und es müssen aber Milliarden in die Bundeswehr fließen. Dieses ganze Geld muss ja irgendwo herkommen. So, und das kann ja auch ein Grund für die Unzufriedenheit sein, weil ich kann ja nur das Geld verteilen, das ich am Ende des Tages auch zur Verfügung habe. Also ich meine, ich will jetzt Friedrich Merz und die Bundesregierung nicht unbedingt verteidigen, aber ich versuche ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, warum die Situation aktuell so ist, wie sie ist. Weil ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass in Deutschland Milch und Honig von den Bäumen fließen, sondern wir stehen ja vor riesengroßen Herausforderungen. Und ist da nicht eine Unzufriedenheit mit der Regierung vielleicht auch nachvollziehbar?
Naja, dafür haben wir ja ein Sondervermögen geschaffen. Und da ist ja ein gewisser Satz für diese Sachen vorgesehen. Das Problem ist natürlich, wir starten ja quasi von Null. 2011 wurde ja die Wehrpflicht abgesetzt. Stück für Stück wurden Kasernen abgebaut. Das heißt, es fehlt uns ja dort wieder an der Infrastruktur, die wir jetzt mit neuem Geld wieder aufbauen müssen. Das heißt, wir fangen quasi fast bei Null an, was das betrifft.
Ja gut, das habe ich ja gerade gesagt. Also bleiben wir mal bei diesem Punkt mit der Bundeswehr. Als 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, hat man Kasernen geschlossen, die Armee deutlich verkleinert, ne, weil es ja nie wieder mehr Krieg geben wird und weil Deutschland sich nie wieder mehr wird verteidigen müssen. Und dann hat man jetzt mal festgestellt, oh mein Gott, wir haben viel zu wenig Soldatinnen und Soldaten, wir haben keine Kasernen, wir haben schlechtes technisches Gerät. Dann kommt noch Ronald McDonald aus den USA daher und sagt, seht zu, wie ihr klarkommt, ihr müsst euch im Falle eines Falles selbst verteidigen. Da ist ja erstmal klar, dass dann die Alarmglocken angehen und so eine Bundesregierung dann sagt, so, ja, da müssen wir jetzt mal hunderte Milliarden in die Bundeswehr reinpumpen, aber diese hunderte Milliarden, die müssen ja, wie gesagt, irgendwo herkommen. Na, wenn wir jetzt mal bei diesem Thema bleiben. Und das könnte ja auch ein Teil für die Unzufriedenheit sein.
Ich glaube, dass die Unzufriedenheit sich auch so ein bisschen daraus speist, dass es auch eine gewisse Angst gibt, eine gewisse Sorge und eine gewisse Ratlosigkeit. Also wir wissen ja jetzt nicht, was wirklich auf uns zukommt. Wir wissen ja nicht, ob es in den nächsten Jahren wirklich zu einem Ernstfall kommt. Wir stecken jetzt wahnsinnig viel Geld dort rein. Wir könnten natürlich das Geld woanders sehr viel wichtiger gebrauchen. Das fehlt uns dann in diesen Bereichen. Das heißt, im Moment gibt es einen starken Fokus auf Waffen. Und das, ich frage mich halt nur, ob das alles wirklich so sein muss. Und die Antwort kann uns ja eigentlich nur einer geben. Und der sitzt in Russland.
Gut, also wir wollen jetzt nicht über die Militärpolitik der Bundesregierung hier philosophieren, sondern es geht ja um den Zustand Deutschlands und das impliziert ja noch wesentlich mehr als nur in Anführungsstrichen die Bundeswehr. Diese Unzufriedenheit, über die wollen wir ja sprechen. Mhm. Ne? Ich bemerke das natürlich auch, es ist so eine gewisse Unzufriedenheit da. Ich finde aber, man kann die nicht so richtig fassen, also ich kann sie nicht fassen, sie ist mir so wenig konkret. Es ist eigentlich eher so eine chronische Unzufriedenheit. So getreu dem Motto, ach, ich bin jetzt einfach mal unzufrieden und mecker über alles und das ist super bequem, weil das muss ich nicht begründen. Ich kann einfach immer wieder nur sagen, es ist alles ne, dieses tolle Wort. Und damit ist die Sache dann erledigt. Und nochmal zurück zum Anfang, davon profitiert dann die AfD. Denn die AfD war noch nie in der Regierungsverantwortung, im Gegensatz zu allen anderen Parteien. Und deswegen hat sie da vielleicht so einen Pluspunkt in der Bevölkerung, dass die Bevölkerung sagt, naja, wir wählen jetzt AfD. Wunderbares Beispiel. Ich hatte kürzlich einen Hörer am Telefon, der sich darüber ausließ, wie Bußgelder für Geschwindigkeitskontrollen eingetrieben werden. Und dann kam so ein Satz von ihm, in dem er sagte, wörtlich, wird Zeit, dass die AfD an die Regierung kommt. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ich sage, ja, aber was erwartest du denn dann? Was ist denn dann? Und das ist doch die spannende Frage. Ne? Also in Sachsen-Anhalt, glaube ich, 41% oder 42% würden sich jetzt, wenn jetzt Landtagswahlen wären, für die AfD entscheiden. Aber die spannende Frage ist doch, was wird denn dann besser? Es wird dann anders, aber wird es denn dann auch besser? Und das ist so das, was mir fehlt. Also auf der einen Seite ist diese Unzufriedenheit, ne, man prangert diese Bundesregierung an, man prangert den Kanzler an, man treibt ihn wie eine Sau durchs Dorf, er ist schuld an allem, aber auf der anderen Seite fehlen mir die konkreten Ansätze. Und dann sind wir ja doch wieder mal bei der Rentenreform. Wir beide haben ja schon oft genug darüber gesprochen. Also, die Bundesregierung pumpt aktuell pro Jahr 100 Milliarden Euro in die Rentenkasse, um die Renten überhaupt bezahlen zu können. Es wird in den nächsten Jahren deutlich mehr werden. Und dann liegt es doch auf der Hand, dass das kein Konzept für die Zukunft ist. Das heißt, wenn ich die Rente absichern will, dann bleibt ja eigentlich nur das, was auch andere Länder uns vorgemacht haben, indem man sagt, wir müssen die Altersvorsorge auf drei Säulen stellen. Die gesetzliche Rentenversicherung, die private Rentenabsicherung und eine Betriebsrente. So, und jetzt stelle ich mir mal vor, die Bundesregierung würde uns im August genau dieses Modell verkaufen. Da möchte ich nicht wissen, was dann in Deutschland los ist.
Das ist richtig. Also wir werden von der staatlichen Rente nicht existieren können. Jedenfalls eine große Anzahl von Menschen. Das wird absolut nicht reichen. Ich denke auch, dass die Privatvorsorge ein sehr wichtiger Baustein sein wird. Vielleicht sogar der größte. Das mit der Betriebsrente ist insofern ein bisschen schwierig, weil es hängt, wie gesagt, von der Firma an, ab wo ich arbeite. Nicht jede Firma kann so etwas zahlen. Aber letztendlich ist es wirklich so, dass die Rente, so wie wir sie jetzt haben, sie wird nicht existieren können. Wir werden damit unser Lebensabend nicht gut gestalten können. Und insofern glaube ich, weil ich nur ganz kurz den Punkt davor hinaus wollte, warum ist diese Stimmung in diesem Land so, ich sag mal, unsicher, vielleicht auch nicht mit den Händen zu kriegen? Das liegt halt daran, dass unser Land, dass die Gesellschaft ja total im Wandel ist. Also das war ja noch nie so stark wie jetzt. Man darf ja nicht vergessen, die ganzen Babyboomer, die werden jetzt in die Rente gehen. für diese Babyboomer kommen aber nicht genug neue Leute auf, die in die Rentenkasse zahlen können. Diese Babyboomer müssen jetzt auch schon Sorge haben, ob sie überhaupt irgendwann einen Pflegeplatz kriegen. Auch da haben wir Probleme, Stichwort Pflegeversicherung. Auch das trägt sich derzeit nicht. Dazu kommt halt, dass eine gewisse Generation X mehr oder weniger wirtschaftlich die Hauptverantwortung tragen muss derzeit. Es geht nicht anders. Und ich glaube, dann haben wir noch unsere Jugendlichen, die in einer komplett digitalen, vernetzten Welt aufwachsen mit all ihren Gefahren. Und das birgt eine gewisse Sicherheit und Unruhe mit. Dazu kommt halt dann auch der demografische Wandel. Ich meine, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, wir haben weniger Erwerbstätige, das ist ja auch ein Problem. In vielen Berufen gibt es wirklich Personalprobleme, Stichwort Handwerk. Gerade ein Beruf, wo es ja dringend Leute braucht. Dazu kommt halt die Sozialsysteme, die wirklich komplett, ja nicht umgebaut werden müssen, aber sie müssen auf den Prüfstand gestellt werden. So geht's halt nicht weiter. Und die Frage ist ja, die Menschen sind ja gewohnt, eine gewisse Führung zu haben. Also sind wir ja aufgewachsen. Die Politik hat uns quasi so die Richtung vorgegeben. Und jetzt haben wir so das Gefühl, dass auch selbst die Politik nicht so richtig weiß, wie sie dieses Problem beheben sollen. Und ich glaube, das trägt mit dazu bei, dass eine Gesellschaft sehr unsicher geworden ist.
Also das, was du jetzt in so vielen Sätzen erzählt hast, wusste man ja schon vor 30 Jahren. Das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Also man wusste vor 30 Jahren schon, dass jetzt Mitte der 2020er Jahre dieser Knick kommt und dass dann immer weniger Renteneinzahler auf immer mehr Rentnerinnen und Rentner kommen. Das ist ein ganz altbekanntes Problem. Das ändert aber nichts an der Frage, wie kann man dieses aktuelle Problem jetzt in den Griff bekommen? Und ich weiß jetzt nicht, wie Politikerinnen und Politiker ticken. Ich glaube schon, dass die ein paar Pläne in der Schublade haben, mit denen sie das Rentenproblem lösen könnten. Das denke ich schon. Die Frage ist nur, und das hast du ja gerade selber sehr schön gesagt, gerade die etablierten Parteien kämpfen ja um ihre Existenz. Das heißt, wenn jetzt eine CDU und eine SPD hergehen und sagen, so, wir haben die perfekte Lösung für die Rentenproblematik und diese Lösung sieht so und so aus und die kostet jeden Renteneinzahler und jede Renteneinzahlerin so und so viel 100 Euro mehr im Monat, dann denke ich mal, werden die Beliebtheitswerte noch weiter in den Keller sinken. Will damit sagen, hat die Regierung überhaupt eine realistische Chance, dieses Rentenproblem beispielsweise zu lösen, ohne komplett in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden?
Ich denke, sie wird sich auf jeden Fall, egal wie sie sich entscheidet, für welche Reform, immer unbeliebt machen. Es geht nicht anders. Dabei wäre es ja so wichtig, dass gerade dieses Rentenproblem auf eine breite gesellschaftliche Akzeptanz stößt, weil wir müssen das unterstützen, weil es geht ja um unser Geld. Und ich unterstelle jetzt mal der Politik, sie möchten ja auch, dass die Leute davon leben können. Und ich glaube, diese Einsicht ist noch nicht so weit vorhanden bei den Menschen, ist so mein Eindruck. Ich glaube, dass wir immer noch so ein bisschen im Gestern leben. Und das war ja schon zu Zeiten von Schröder und dieser Hartz-IV-Reform. Schon da fing es ja an. Ich weiß nicht, ob du dich dann noch erinnern kannst, aber es gab so diese Riester-Rente und es gab diese Rürup-Rente. Und das war ja schon der Anfang davon, dass die staatliche Rente nicht ausreicht. Das heißt, wir müssen noch einen Baustein dazu machen. Und dazu die Leute zu bewegen und zu sagen, passt mal auf, ihr müsst das verstehen, es wird nicht reichen, das ist noch nicht so wirklich angekommen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Kommunikationsproblem, aber ich denke, dass die Menschen noch nicht so weit sind.
Ich würde den Sack der Rente jetzt gerne mal zumachen, aber ich denke einfach mal, es wird mitnichten darauf hinauslaufen, dass es beim Renteneintrittsalter von 63 Jahren bleibt und dass die Rentenversicherungsbeiträge so bleiben, wie sie jetzt aktuell sind. Und ansonsten kostet uns das alles nichts. Also ich denke, alleine die Altersvorsorge wird wehtun. Davon bin ich überzeugt, weil es für mich auch realistisch betrachtet, gar keinen anderen Weg gibt. Es sei denn, Die Bundesregierung geht her und sagt, wir lassen das alles so, wie es ist. Und wir pumpen nicht jedes Jahr 100 Milliarden in die Renten, sondern 200 Milliarden. Und genau das kann sie sich ja nicht leisten. Also es kann ja nur darauf hinauslaufen, dass es für jede Einzelne und für jeden Einzelnen, der arbeiten geht, deutlich teurer wird.
Absolut. Und ich finde es auch so ein bisschen schwierig mit diesem Alter. Warum muss man überhaupt so ein Alter vorschreiben? Also ich finde, jeder kann doch arbeiten, solange er geistig, körperlich fit ist, solange der Arbeitgeber ihn auch noch will, kann doch jeder arbeiten, von mir aus auch bis 72, 73, 74, wenn es geht. Warum muss es denn ein Renteneintrittsalter festgeschrieben geben? Ich finde, es sollte nur dann greifen für Leute, die halt aus gesundheitlichen Gründen halt nicht mehr arbeiten können. Aber dieses feste, starre Festhalten an diesem Alter, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig.
Naja gut, die Frage ist natürlich, wer definiert, wann ich nicht mehr arbeiten kann. Also ich glaube schon, dass man so ein Renteneintrittsalter als Orientierung braucht. Aber ich bin der Meinung, dass man da flexibler sein müsste, weil auch dieses Beispiel ist ja oft genug durch die Öffentlichkeit gegangen. Es ist natürlich ganz klar, dass jetzt beispielsweise ein Dachdecker oder ein Fliesenleger nicht bis 70 arbeiten kann. Die haben ja schon mit 40, 45 die Knie und die Gelenke kaputt. Ja. Und ich finde, da muss man einfach flexibler sein. Wenn jemand den ganzen Tag im Büro sitzt, der kann sicherlich auch mit 70 noch im Büro sitzen. Das ist, ich will jetzt nicht die Tätigkeit in einem Büro runtersprechen, um Gottes Willen nicht. Aber ich denke mal schon, wenn jemand bei Wind und Wetter draußen rumkraxelt, dass der natürlich wesentlich eher dann Arthritis in den Knochen hat oder was auch immer, und der sollte dann auch zeitig vorher in Rente gehen. Das ist schon mal ganz klar.
Ich möchte nur eins sagen, weil es ganz wichtig ist. Ich glaube, dieses mit dem Renteneintrittsalter, das wird sich eh auch etwas verschieben, weil mit Zunahme der KI wird es ja auch in einigen Berufen starke Veränderungen geben. Das heißt, so klassische Verwaltungsberufe werden auch mit weniger Mitarbeiter zurechtkommen. Insofern, glaube ich, wird sich diese Frage in Zukunft, vielleicht in einigen Jahren, komplett neu stellen. Und das wird auch nochmal interessant. Wie machen wir das jetzt mit klassischen Verwaltungsberufen?
Also ich glaube jetzt nicht, dass die KI dazu führen wird, dass man schon mit 50 in Rente gehen kann. Das glaube ich eher weniger. Das sehe ich so nicht.
Das habe ich nicht gemeint. Ich habe gemeint, dass die KI natürlich ihre Spuren hinterlassen wird und dass halt, ich sag mal, in Behörden, in der Juristerei und in anderen Verwaltungsberufen, dass vielleicht nicht mehr so viele Mitarbeiter gebraucht werden. Das heißt, diese Menschen, die dann quasi mehr oder weniger vor einem Umbruch stehen in ihrem persönlichen Leben, werden sich ja dann auch die Frage stellen, was mache ich jetzt? Und das trägt dann zusätzlich zu dem Renteneintrittsalter bei. Das heißt, diese Menschen können dann gar nicht mit 69 in Rente gehen, zum Beispiel.
Ich kann dir jetzt logisch nicht so ganz folgen. Also wenn die KI jetzt in meinem Arbeitsbereich sich breit macht, dann bin ich ja trotzdem weiterhin noch vermittelbar. Dann kann ja niemand zu mir sagen, ja, du kannst jetzt eher in Rente gehen. Ich verstehe jetzt nicht, was du sagen willst.
Das ist richtig, aber ich muss ja dann mich quasi neu umorientieren. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich einen anderen Beruf nehmen, eine andere Tätigkeit, und dann kann ich ja nicht sagen, jetzt gehe ich aber dann schon in 5 Jahre in Rente. Das heißt, also dieses Thema wird sich dann, oder die Frage wird sich dann komplett neu stellen. Also ich glaube, dass, weil du eben ja auch die Frage aufgeworfen hast, warum gibt es diese Unsicherheit in der Bevölkerung? Ich meine, die KI ist ja immer so ein schwarzes Tuch, ne? Manche sagen, ist ganz, ganz gefährlich, sie nimmt uns viele Arbeitsplätze weg. Die anderen sagen, es ist eine große Bereicherung. Ich glaube, es ist beides. Es werden halt klassische Berufe vielleicht durch die KI ersetzt werden, zwar nicht komplett, aber zum größten Teil, und es werden sich viele Menschen dann umorientieren müssen, und deshalb werden manche, so ist mein Eindruck, nicht mit 69 dann schon in Rente gehen können.
Also zur KI mache ich gerne nochmal eine eigene Podcast-Folge, ja. Aber ich glaube, das sollten wir jetzt hier nicht noch mit reinziehen, weil die KI ist ein riesengroßes Thema und ich glaube nicht, dass man die mit 5 Sätzen hier einfach so abhandeln kann und sagen kann, so und so ist das dann. Die KI bietet natürlich Chancen, das ist völlig klar, die bietet auch Deutschland ganz große Chancen, aber sie erfordert natürlich auch Zugeständnisse. Und das nochmal ganz kurz, ich habe heute noch gehört, dass gerade in den USA sehr viele junge Menschen regelrechte Angst vor der KI haben, sich davor fürchten. Also ich glaube, dass die Politik nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt gefordert ist, vielleicht mal festzulegen, wie und wo wir eigentlich KI einsetzen wollen. Aber wie gesagt, das ist ein komplett anderes Thema und hat meiner Meinung nach überhaupt nichts mit der jetzigen Bundesregierung und mit der Unzufriedenheit in Deutschland zu tun. Weil wir wollten ja eigentlich reden über diese jetzige Bundesregierung und nicht über die KI. Und mal nachschauen, wo begeht diese Bundesregierung handwerkliche Fehler, auf die man zurückführen könnte, dass die Menschen so unzufrieden sind. Weil diese Unzufriedenheit mit dem Kanzler, mit der Bundesregierung muss ja irgendwo herkommen. Das hat ja jetzt nichts mit KI zu tun. Und das war eigentlich so die Intention, mal zu gucken, warum ist diese Unzufriedenheit da? Was könnte man, wenn man wollte, der Bundesregierung oder dem Kanzler vorwerfen? Jetzt haben wir gerade schon gehört, der Kanzler war nicht ganz transparent. Ne? Vor der Bundestagswahl hat er was anderes gesagt, als er nach der Bundestagswahl gemacht hat. Gut, das kann man gelten lassen als Punkt. Er hat versprochen, wir erleben im Herbst 25 den Herbst der Reformen. Den haben wir nicht erlebt. Jetzt vertröstet man uns auf diesen Sommer, auf diesen Herbst. Das soll jetzt alles kommen in den nächsten Wochen. Vielleicht kommen da ja so tolle Sachen, dass das Bild sich dann komplett umdreht und auf einmal alle sagen, Mensch, wir haben die beste Bundesregierung, die wir je hatten. Könnte ja auch noch passieren.
Also die Kommission, die derzeit, glaube ich, noch in Arbeit ist, es ist ja auch einiges schon so herausgesickert. Und ich meine, diese Ökonomen sitzen ja auch regelmäßig in den Talkshows und erzählen auch ihre Sichtweise. Und wenn ich dem so zuhöre, dann kann ich mir schon ein kleines Bild machen von dem, was auf uns zukommen muss. Die Frage ist natürlich, ob die Regierung die Kraft hat, den Mut hat, den Willen hat, dieses auch so 100% umzusetzen. Und ich befürchte nicht, weil schließlich haben wir ja noch wir haben Landtagswahlen jetzt. Die Stimmung im Land ist nicht besonders gut. Also kann ich mir vorstellen, dass wir eine abgeschwächte Version kriegen dessen. Das heißt, es werden natürlich Maßnahmen getroffen werden müssen, das geht nicht anders. Und ich denke mir mal, was ganz oben steht, ist natürlich das länger Arbeiten, das wird kommen. Ich glaube auch, dass vielleicht die finanzielle Anhebung der Rente ein Thema sein wird. Aber ich glaube nicht, dass wir das komplette Paket bekommen dessen, was die Ökonomen eigentlich fordern.
Gut, also damit Diskussion beendet zum Thema Rente, sonst reden wir da jetzt noch 2 Stunden drüber. Gibt ja noch ein paar andere Themen, zum Beispiel das Thema Migration. Ne? So, ja. Da hat ja die AfD so eine ganz klare Ansage gemacht, ne? Wir müssen deutlich mehr abschieben, wir müssen dafür sorgen, dass deutlich weniger Menschen nach Deutschland reinkommen. Die CDU hat ja signalisiert und das eigentlich ja auch in die Tat umgesetzt mit dem ersten Tag ihrer Regierung, dass mehr Menschen an den Grenzen abgewiesen werden. Auch damit punktet ja die AfD. Inwieweit siehst du die Migration in Deutschland als Unzufriedenheitsfaktor in der Bevölkerung? Wäre das deiner Meinung nach ein Grund, unzufrieden zu sein?
Naja, die Zahlen haben sich ja wirklich verändert. Also wenn ich sehe, wie die Zahlen noch zur Ampelregierung war und jetzt, dann muss man ja sagen, hat der Herr Dobrindt da ja irgendwie einen Erfolg erzielt. Ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, ob das ein Erfolg ist oder nicht, aber die Zahlen sind auf jeden Fall runter. Es kommen auch weniger Flüchtlinge zu uns als in den letzten Jahren. Auch das ist ja statistisch zu sehen. Das Problem ist halt die Integration. Jetzt ist es halt so, dass wir ja viele Fehler gemacht haben in der Vergangenheit. Zum Beispiel, dass halt diese Menschen in diesen Flüchtlingsunterkünften sehr lange festsaßen. Sie konnten sich halt nicht integrieren, Sprachkurse. Jetzt ist es ja so, dass ich gesehen habe, dass die Sprachkurse gestrichen wurden, also jedenfalls die Unterstützung dafür. Letztendlich muss man diesen Menschen natürlich helfen, dass sie sich hier mehr oder weniger einbinden können. Das heißt, arbeiten, die Sprache lernen und sich auch quasi mit diesem Land vertraut machen. Und ich glaube, dass dieses Thema heutzutage nicht mehr so stark ist, als es nur vor 4 oder 5 Jahren war. Ich glaube, dass sich dieses Thema so ein bisschen leichter entspannt hat.
Was dann ja bedeuten müsste, dass die AfD dann eher auf dem absteigenden Ast ist, aber genau das ist sie ja nicht. Wovon profitiert die AfD?
Die AfD profitiert von dem Frust der Menschen über die jetzige Regierung, über den Stil, über die Art und Weise, wie kommuniziert wird von oben herab. Natürlich muss man auch fairerweise sagen, dass die Medien das auch so ein bisschen halt auch pushen. Also darf man nicht so ganz aus den Augen verlieren. Aber letztendlich, die Menschen wissen nicht in den nächsten Jahren, was auf sie zukommt. Sie spüren, dass ihr Geld weniger wird. Also das ist dieses Empfinden, was die Menschen haben, dass alles teurer wird. Es ist eine gewisse Unsicherheit vorhanden. Die AfD tut es auch immer und immer wieder mantraartig in den Talkshows vortragen. Und ich glaube, was der AfD in die Karten spielt, ist natürlich, dass die CDU so ein bisschen einige Positionen übernommen hat von der AfD. Natürlich nicht hundertprozentig, bisschen abgeschwächt, aber es gibt so Positionen, die in diese Richtung gehen. Und ich glaube, dass gerade der Unmut im Osten natürlich noch mal weitaus größer ist als im Westen. Das zeigen ja auch die nackten Zahlen. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Also es ist nichts anderes als die Unzufriedenheit, die Wut auf die etablierte Politik derzeit. Ich glaube nicht, dass die Menschen die AfD wählen, weil die AfD ein super Programm hat, dass sie das Gefühl haben, also wenn sie jetzt dran sind, dann geht es uns besser, wir werden unsere Arbeit behalten, unser Reichtum wird weiter ernährt werden. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich denke, das ist die nackte Unsicherheit und der Frust über die jetzige Regierung, was schon angefangen hat, noch zu Merkels Zeiten, Stichwort Corona, mit der Ampel dann weitergegangen ist, weil da waren ja auch schon die Zustimmungsraten der deutschen Bundesbürger gegenüber der Ampel sehr, sehr schlecht. Und jetzt ist es, wie gesagt, auf dem absoluten Tiefpunkt.
Weil du gerade Merkel angesprochen hast, mir fällt da so ein Beispiel zu ein. Ich sehe Angela Merkel immer noch in einer Diskussionsrunde des ZDF sitzen, als sie einer jungen Zugereisten gesagt hat, dass sie sicherlich wieder zurück in ihr Heimatland muss und dieses Mädchen auf einmal anfing zu weinen. Und die Kanzlerin ging zu diesem jungen Mädchen hin und versuchte sie so ein bisschen auf merkelsche Art zu trösten. Und am nächsten Tag las man dann die riesen Schlagzeilen. Die Kanzlerin hat ein Herz aus Stein und sie ist eiskalt und also das hat man ihr sehr angekreidet, dass dieses Mädchen da geweint hat. So, dann kam 2015, als die Flüchtlinge vor allem aus Syrien an den Grenzen standen und Angela Merkel hat die Grenzen aufgemacht und hat sie aufgenommen. Dann ist sie dafür gefeiert worden, ne? Sie war dann die große Kanzlerin mit dem großen Herz auf einmal und nur wenig später ist sie genau dafür dann wieder kritisiert worden und das, viele kritisieren sie dafür heute noch. So getreu dem Motto, ja, die musste ja auch die Grenzen aufmachen und hat ja auch alle hier reingelassen. Und das ist so eine Situation, wo ich mich jetzt frage, ja, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Ne? Wollen wir eine Kanzlerin oder einen Kanzler, der so ist oder der so ist, können wir uns bitte schön mal entscheiden. Aber wir können ja unsere Meinung nicht von irgendwelchen Faktoren abhängig machen. Und genau darüber versuche ich ja in diesem Podcast mich mit dir zu unterhalten. Es geht um die Unzufriedenheit in diesem Land. Warum sind wir eigentlich unzufrieden? Du hast gerade von den Menschen gesprochen. Also die Menschen, das bist ja auch du und das bin ja auch ich. Wir sind ja auch Menschen, wir gehören ja dazu. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich merke natürlich auch in meinem Leben, dass Dinge teurer geworden sind. Ne? Also ich müsste jetzt lange überlegen, um irgendetwas zu nennen, das nicht teurer geworden ist. Also Strom ist teurer geworden, die Heizung ist teurer geworden, die Autoversicherung ist teurer geworden, Lebensmittel sind teurer geworden, der Friseurbesuch ist teurer geworden, es ist alles teurer geworden. Aber Ich sitze nicht hier zu Hause und sage, alles ist teurer geworden und jetzt bin ich unzufrieden mit der Bundesregierung und jetzt bin ich unzufrieden mit diesem Kanzler, weil ich glaube, das wäre ja äußerst naiv. Also frage ich mich doch noch einmal, was lasten wir dieser Bundesregierung und diesem Kanzler an? Was bitteschön soll er denn tun, dass wir auf einmal wieder gute Laune haben und sagen, Mensch, haben wir aber einen tollen Kanzler und was haben wir aber für eine tolle Regierung? Was müsste denn da passieren?
Ich glaube, was absolut fehlt, ist das Vertrauen. Das Vertrauen ist nicht vorhanden. Es gibt kein Vertrauen in den Kanzler und seine Regierung.
Ja, aber was wäre denn Vertrauen? Wo soll ich denn vertrauen?
Vertrauen heißt, dass man Maßnahmen ergreift, dass man seine Politik erklärt, warum man etwas macht. Das ist überhaupt so ein ganz großes Dilemma, schon seit Jahren. Das war zu Merkel, fing das auch schon an, dann kam Scholz, dieses Kommunikationsproblem. Warum mache ich etwas? Warum ist diese Entscheidung jetzt wichtig? Was bringt sie für uns? Und ich glaube, dass die Leute sich auch nicht mitgenommen fühlen.
Ja, stopp. Ja. Da muss ich doch ganz dazwischen. Da würde mir jetzt so ein Beispiel würde ich jetzt begrüßen. Ne, ja. So ein Beispiel, wo die Bundesregierung etwas macht und es nicht erklärt. Weil, also ich habe eher so das Gefühl, die Bundesregierung erklärt alles, was sie macht. Ob das am Ende schlüssig ist, ist eine andere Frage. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, weil du gerade auch sagtest, von oben herab. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass diese Bundesregierung von oben herab regiert. So getreu dem Motto, ihr da unten und wir hier oben. Also diesen Eindruck habe ich überhaupt nicht.
Also wenn ich die Reden von Herrn Merz höre, wenn ich jetzt aktuell die
Das ist ja jetzt Meinung direkt, Entschuldigung, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen despektierlich, ne? So die Reden von Herrn Merz, ne? So das, da nimmst du den jetzt aber nicht so ganz ernst, glaube ich, ne?
Ich sage bewusst Herrn Merz, weil es ist nicht der Bundeskanzler, den ich gewählt habe, den ich aber akzeptieren muss und respektieren muss, weil er ist halt jetzt gewählt worden. Trotzdem muss ich sagen, bin ich nicht enttäuscht, weil ich hatte es ja schon vorher geahnt, was da auf uns zukommt. Und ich weiß halt, und wir merken das ja selber, ich meine, dass halt die Menschen mit unserem Bundeskanzler wenig anfangen können. Das war ja schon zu Zeiten von Herrn Scholz so. Man hatte ja immer auch sehr belächelt den Scholz und ganz ehrlich, er war ja auch eine Notlösung der SPD damals. Fakt ist ja eins, man muss ja wirklich sagen, klar, ich gebe dir recht, er hat es nicht einfach. Er ist umzingelt von der SPD, von den Medien, egal was er macht, wie er sich entscheidet, er wird quasi von allen Seiten befeuert, das muss man ja so sagen. Natürlich hat er er ist etwas sehr forsch mit seinen Sätzen teilweise, er nimmt sie dann auch wieder den nächsten Tag zurück, auch das ist nicht wirklich besonders klug, finde ich. Dann die vielen Versprechungen, der Herbst der Reformen, es ist nur ein Beispiel, wir werden keine neuen Schulden machen und so weiter. Da gibt es ja einige Sachen. Das sind natürlich Sachen, die kommen beim Volk nicht gut an, wenn man das auch nicht einhält, wenn man etwas verspricht, aber nicht einhält. Dann gab es diese ganze Geschichte mit den Paschas, du weißt, das kann man jetzt so und so sehen. Fakt ist eins, er tappt halt immer wieder in die gleiche Falle und das ist nicht das, was ich mir von einem Bundeskanzler verspreche und auch nicht erwarte. Was die Kommunikation anbetrifft, ja, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ein Bundeskanzler auch das mal begründen würde, warum er das macht. Es gab damals von Scholz diese Rede, diese Bundestagsrede. Du weißt es ja noch, ne? Als damals der Ukraine-Krieg begann, hat er von der Zeitenwende gesprochen.
Ja.
Was wirklich die Zeitenwende war, das hat er nie wirklich begründet. Er hat nur gesagt, wir haben eine Zeitenwende. So, das sind auch so Sachen, wo ich sage, ich hätte gerne mal gewusst, was meint er wirklich damit. Das ist ja nie passiert. Dann haben wir die Seiten von Corona erlebt. Auch da gab es ja Probleme mit der Kommunikation. Also ich glaube, dass Politik sofern ein Problem hat, weil sie muss sich erklären, warum sie etwas macht. Sie sind ja gewählt vom Volk. Und ich glaube, dass ich als Wähler auch vielleicht sogar ein Recht habe darauf, dass man mir auch erklärt, warum, weshalb ein Gesetz gemacht werden muss. Und das fehlt mir so ein bisschen in der ganzen Debatte.
Naja gut, aber ich meine, da wird doch zum Beispiel alleine beim Thema Rente, beim Thema Militärhaushalt, da wird doch ausreichend argumentiert und gesagt, warum man das jetzt so macht, wie man es jetzt macht. Da kann man doch keine Intransparenz vorwerfen. Also ich meine, ich fühle mich da schon, also ich sehe mich jetzt nicht so, dass die Bundesregierung ein Gesetz erlässt und sich nicht erklärt, warum sie es tut. Also ich fühle mich da schon relativ gut informiert. Ob ich mit diesen Gesetzen konform gehe und sie unterschreiben würde, das ist eine andere Frage. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, diese Regierung handelt da willkürlich und verabschiedet willkürlich irgendwelche Gesetze. Diesen Eindruck habe ich nicht.
Nein, das machen sie ja nicht, weil sie ja auch sehr, sehr wenig verabschieden. Das kommt ja noch hinzu.
Das ist auch so ein bisschen so eine Spitze, ne? Also ich finde schon, dass die Bundesregierung natürlich schon einige Gesetze verabschiedet und auf den Weg gebracht hat. Man kann jetzt ihr nicht unterstellen, dass sie seit über einem Jahr gar nichts getan hat. Also so ist es ja nicht, ne?
Naja, also wenn ich höre, ich habe das im Fernsehen gesehen, da wurde der Herr Lindemann gefragt, was war das größte Gesetz, was sie verabschiedet haben in der aktuellen Legislaturperiode. Und dann kam er mit dem Satz und sagte, das war das neue Bürgergeldgesetz. Da musste ich auch so ein bisschen mich am Kopf kratzen. Das fand ich dann sehr, sehr armselig, weil diese Reform, die jetzt da fabriziert wurde, das ist ja nicht eine Reform, die uns jetzt wirklich weiterbringt. Also da muss ich zugeben, das war ein bisschen wenig. Wenn man bedenkt, Rente haben wir schon eben ausführlich darüber gesprochen, das wird ja auch wahrscheinlich jetzt erst im Herbst, ne? Im Herbst kommen, wenn alles gut geht. Dann haben wir jetzt jüngst die Sozialreform erlebt, also mit der Krankenkasse, was jetzt alles gemacht werden muss. Darüber kann man natürlich auch mal reden, aber das wäre eine andere Folge wahrscheinlich, was das bedeutet für uns im Gesundheitssystem, weil das ist ja auch ein Riesenklotz finanziell. Und das trägt natürlich auch zu der Stimmung bei, wie geht es mit unserer Gesundheit weiter, weil das System, wie es jetzt aufgebaut ist, wird es so auch nicht halten können. Also ich gehe da davon aus, dass wir auch da wieder noch mehrere Reformen erleben werden. Das, was jetzt gemacht worden ist, ist erstmal so der erste Anfang.
Mich würde ja tatsächlich mal interessieren, woran machen wir denn fest, wie definieren wir denn, was eine richtige Entscheidung ist. Also wir werden das ja jetzt in den nächsten Wochen wieder erleben, wenn es um die Rentenreform geht, wenn darüber debattiert wird, als nur ein Beispiel davon oder Reform des Einkommensteuergesetzes, dann wird es wieder ganz viele Menschen geben, die ganz viele unterschiedliche Meinungen haben. Es kann doch eigentlich nicht den Status quo geben, wo man sagen kann, so muss es gemacht werden und das ist der einzig richtige Weg. Also eigentlich kann eine Regierung es ja immer nur falsch machen.
Jein, also ich glaube schon, wenn sie es schafft, dass sie eine breite Akzeptanz bekommt beim Volk, dann glaube ich, ist sie auf einem guten Weg. Wenn sie aber nur eine komplette Ablehnung erfährt dessen, was sie gemacht hat, dann ist das natürlich sehr hinderlich. Und ich glaube, das Problem ist im Moment das, dass die Leute, und das hat er eben ja auch schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass sich immer noch manche dagegen verwehren, zu akzeptieren, dass es sich ändern wird, dass es sich auch in ihrem Geldbeutel ändern wird, dass sich auch die Zukunft ändern wird, dass sie halt mehr privat vorsorgen müssen und so weiter. Ich glaube, dass die Menschen das immer noch nicht so ganz verstanden haben. Nur, wie das Ganze ausgekleidet wird, das ist natürlich jetzt die spannende Frage. Und da gibt es noch keine konkreten Antworten. Wir warten ja darauf. Aber ich glaube, was auf jeden Fall passieren muss, ist, dass die Politik es schafft, bei der Mehrheit der Menschen eine Akzeptanz zu finden. Das geht halt nur durch Gespräche, durch Erklären, durch Glaubwürdigkeit und auch durch Verständnis der Biografien und nicht, dass man einfach sagt von oben herab. Ich sage das sehr gerne, weil ich habe so den Eindruck, ich habe es Frau Beer letztens gehört, da ging es um die Studiengebühren. Und dann habe ich sie gesehen in einem Beitrag und das war schon etwas, ich sag mal, nicht schön. Also das hätte man viel besser ausformulieren können. Und ich glaube, die Menschen sind heutzutage sehr sensibel geworden. Vielleicht noch mehr sensibler, als es vor 10 oder 20 Jahren war. Und die Menschen sind durch die ganzen Geschichten, ich glaube, das hat angefangen damals 2008 mit der Finanzkrise. Das ging dann weiter mit der Flüchtlingskrise 2015. Dann kam Corona 2020. Und das waren alles Einschnitte, die, glaube ich, auch bei den Menschen im Kopf sehr viel hinterlassen haben. Und wir haben es ja gesehen, gerade Corona, wie dann plötzlich so die manche Menschen quasi, ja, wie soll ich sagen, ausgeschlitten sind aus unserem System, die plötzlich seltsame Fantasien im Kopf hatten, die da Sachen erzählt haben, in einen Wahn auch teilweise begeben haben. Ich glaube, das hat sehr viele Risse auch in unserer Gesellschaft gegeben. Und davon, glaube ich, werden wir uns nicht lösen können. Also du wirst es nicht schaffen, als Bundeskanzler alle Leute mitzunehmen. Das ist, glaube ich, das kann man ausschließen.
Also Stichwort Corona nochmal. Es war zum ersten Mal, dass wir mit so einer weltweiten Pandemie konfrontiert waren. Da trifft man sicherlich Entscheidungen, die man 10 Jahre später nicht nochmal genauso treffen würde. Ich mache das der damaligen Bundesregierung nicht zum Vorwurf, definitiv nicht. Weil das wäre unmenschlich, wenn man damals alles und jeden berücksichtigt hätte. Also das finde ich jetzt unfair, so jetzt aus der Entfernung der Zeit, der damaligen Bundesregierung irgendwas anzukreiden. Wir alle waren überfordert mit dieser Pandemie, das ist nun mal so. Und ich finde, dann muss man auch da gewisse Zugeständnisse machen und darf sich dann hinterher nicht darüber beklagen. Weil du gerade Olaf Scholz angesprochen hast und die Zeitenwende, damit hat der ehemalige Kanzler ja tatsächlich recht gehabt. Diese Zeitenwende, ja, die haben wir. Und diese Zeitenwende, die ist sehr massiv. Und darüber haben wir beide ja auch immer gesprochen, ne? Und ich war ja immer jemand auch, der gesagt hat, wir müssen uns einfach damit abfinden. Wir leben nicht mehr in 1980 oder 1990. Wir leben jetzt in 2026. So, jetzt gibt's andere Spielregeln, als wir sie früher hatten. Und diese Spielregeln erfordern, dass alle mitspielen. Und da zitiere ich gerne mal Richard David Precht, der in dem Podcast Lanz und Precht ja mal gesagt hat, warum stellt sich ein Politiker, ein Bundeskanzler nicht einfach vors Volk und gießt ihnen reinen Wein ein? So, und ich glaube, dass sie genau das nicht tun. Weil würden sie uns allen reinen Wein einschenken, dann würde genau das bedeuten, Leute, ihr müsst mehr arbeiten, ihr müsst mehr Geld aufbringen für eure Altersvorsorge und ihr müsst euch einfach damit abfinden, dass alles teurer wird. Und ihr müsst vor allem jobmäßig flexibler werden. Ich glaube, das ist dann der reine Wein und den will ja niemand hören. Und was soll ein Kanzler machen, wenn er den Leuten keinen reinen Wein einschenken kann, sondern so ein Gute-Laune-Kanzler sein soll, der immer wieder für gute Laune sorgt? Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Was jetzt passieren soll, damit die Stimmung in diesem Land wieder nach oben geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also ich habe so eine kleine These. Ne? Ich meine, wenn wir Glück haben, regiert diese Bundesregierung bis zum Ende der Legislaturperiode, also bis 2029. Wenn wir Pech haben, fliegt diese Regierung schon vorher auseinander. Ich glaube, man kann jetzt ohne Hellseher sein zu müssen sagen, bei der nächsten Bundestagswahl wird die AfD sehr deutlich oben an der Spitze stehen, vermutlich auch als stärkste Kraft. Und wir alle wissen, was das dann heißt. So, und dann bin ich mal gespannt, ob wir dann alle ganz entspannt sind und dann sagen, ja, jetzt sind wir auf der Insel der Glückseligkeit und jetzt wird alles besser. Weil ich glaube nicht, dass dann alles besser wird. Und ich meine, das ist mir ein Anliegen, das an dieser Stelle nochmal zu sagen. Eine Partei, die hergeht und sagt, wir müssen aus der EU raus, wir müssen den Euro abschaffen und wir müssen am besten eine hohe Mauer um Deutschland herumziehen und dürfen niemanden mehr hier reinlassen und wir müssen alle jeden Morgen die Deutschlandhymne singen und wir brauchen keine Schulpflicht mehr und wir brauchen auch keinen Medienstaatsvertrag mehr. Also so eine Partei ist mir mehr als ungeheuerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist das, was mir Sorge bereitet. Also mir macht nicht die jetzige Regierung Sorge, sondern mir macht Sorge, was danach kommt. Das macht mir Sorge.
Absolut, Absolut. Ich glaube, das spricht ja auch dann dafür, dass es keine Neuwahlen geben kann oder sollte, weil das Ergebnis wäre dann ja schon quasi vorhersehbar. Auf der anderen Seite muss ich sagen, diese AfD, das ist ja so die Hoffnung mancher, kann sich dann nur selbst entzaubern. Das ist ja die Hoffnung von manchen Leuten. Lass sie mal machen, dann werden die Bürger sehen, dass diese Partei keine Antwort hat und dass sie uns eigentlich mehr schadet. Ich bin da so ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, wenn man einmal die Möglichkeit hat, Strukturen zu erschaffen, das haben wir ja auch in den USA gesehen, dann kann es sein, dass diese Strukturen sich teilweise auch verselbstständigen. Und deshalb bin ich kein Befürworter von diesem Modell. Also wenn es nach mir gehen würde, sollte die AfD nie an die Macht kommen. Und gut, sie wird es ja auch nicht komplett. Sie wird dann ja mit der CDU nach jetzigem Stand vielleicht zusammen regieren. Aber ich glaube nicht, dass das für Deutschland wirklich von Vorteil sein wird. Es wird uns auch nicht nach vorne bringen. Und dieser Satz, dass diese Regierung, die jetzt am Start ist, die letzte Patrone ist, das würde ich so ein bisschen auch schon unterschreiben, weil sie haben jetzt die Möglichkeiten, das auch zu verhindern. Sie haben die Möglichkeiten, diese Bevölkerung, die im Moment so ein bisschen unsicher ist, auch wieder einer gewissen Ruhe zu unterziehen. Sie können das, aber es muss halt in Berlin ein Auftreten stattfinden und ein menschlicher Umgang auch, der jetzt so ein bisschen wieder mehr oder weniger nach dem Merkel-Prinzip passiert. Merkel hatte den großen Vorteil, dass sie bei der Bevölkerung, wesentlich beim großen Teil der Bevölkerung, ein Vertrauen hatte. Man hatte ihr oder man hat ihr vertraut, wie sie gesprochen hat, wie sie sich gegeben hat auf Bürgerveranstaltungen. Man hat ihr vertraut. Und es gab ja auch diesen tollen Wahlspruch, du kennst ihn ja, sie kennen mich. Das war ja der Wahlspruch. Und das sagte, glaube ich, sehr viel aus. Die Menschen haben ihr vertraut. Und das Problem bei Merz ist, er hat ja keine Base. Also er fängt ja quasi bei Null an. Er ist ganz neu, er kann noch nicht zurückblicken auf eine Zeit. Dazu kommt, dass er noch nie ein Amt inne hatte. Das heißt, er ist halt auch in vielen Sachen sehr unsicher. Und ich glaube, was gut wäre, wenn das Team um ihn herum dann diese Stabilität leisten könnte. Und das sehe ich leider nicht so. Also ich glaube nicht das Gefühl, dass das Team um ihn herum so ein bisschen ihn auffangen kann in seiner Unsicherheit und teilweise auch in seiner Forschheit. Und das würde ich mir wünschen. Aber ganz ehrlich, diese Regierung, die jetzt dran ist, sie muss das Ruder richten. Und dazu ist sie nicht nur gewählt, ich glaube auch, dazu ist sie auch wirklich verdammt.
Ich würde sagen, diese Bundesregierung ist jetzt knapp ein Jahr im Amt, geben wir ihr noch ein weiteres Jahr. Vielleicht liegt's dann ja, vielleicht sieht's dann ja ganz anders aus. Und um mit Angela Merkel zu sprechen, wir schaffen das und vielleicht werden wir irgendwann noch mal froh sein, dass wir so eine Bundesregierung wie die jetzige hatten oder haben, wie auch immer. Ja, Dirk, wir haben versucht, in diesem Podcast die Lösung zu finden. Warum ist diese große Unzufriedenheit im Volk da? Ich glaube, die abschließende Antwort haben wir nicht gefunden. Ich denke mal, die lässt sich auch nicht finden, weil es viel zu vielschichtig ist. Und Thema KI wird man sicherlich sich nochmal drüber unterhalten müssen. Was bedeutet das? Welche Chancen? Aber was auch immer bietet das. Ich mache den Sack jetzt an dieser Stelle mal zu. Wir haben eine gute Stunde voll gekriegt. Das ist, glaube ich, der längste Podcast, den ich je gemacht habe. Und bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast und liebe Grüße von dieser Stelle hier an dich, Dirk.
Sehr, sehr gerne.
Und ich sage dann jetzt auch ganz schnell Tschüss, bevor diese Podcast-Folge noch viel länger wird, und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao, tschüss.